Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
In der Strasse von Hormuz stehen Zeichen auf eine weitere Eskalation zwischen dem Iran und den USA. Donald Trump hat angekündigt, dass er jetzt mit einem Manöver Schiffe begleiten wird. Wie das rauskommt, wissen wir nicht. Es gibt jetzt erste Gerüchte, dass die Iraner das Feuer eröffnet haben, aber es ist alles völlig unklar. Unsere Frage, die wir hier im Prime Invest, der neuesten Ausgabe, stellen, ist, was heisst das für uns, für die Anlegerinnen und Anleger? Was heisst das für die Börse, für die Aktien? Wie sind die Entwicklungen auch beim Ölpreis? Die Frage die besprechen wir wie immer mit dem Sandro Merino, dem Anlagechef von der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Keller. Willkommen bei der Basler Kantonalbank.
Ja, Herr Merino, wir haben schon ein paar Mal über den Konflikt mit dem Iran geredet.
Ja.
Sie haben von Anfang an gesagt, der Worst Case ist, wenn es lang sicher, wenn es sich in die Länge zieht und es immer schlimmer wird. Und ich habe das Gefühl, genau das ist jetzt. Wie ist Ihre Beurteilung von der aktuellen Lage?
Ja, ich würde sagen, wir sind noch nicht wirklich jetzt auf einem Risikoszenario von einem sehr hohen Ölpreis und für eine sehr lange Zeit. Aber klar, mit jeder Woche ist natürlich die Auswirkung auf die Weltwirtschaft spürbarer. Und man redet ja inzwischen von Versorgungsschwierigkeiten für Europa in bestimmten Bereichen. Man sieht aber auch Anpassungsprozesse, zum Beispiel im Bereich des Flüssiggas, haben andere Länder, die ungehindert können exportieren, weil sie nicht an der Strasse von Hormuz hängen, ihre Produktionskapazitäten hochfahren. Also es gibt so ein bisschen beide Aspekte, aber sicher überwiegt im Moment der Aspekt von der Sorge oder um einen langanhaltenden Energieschock, wo natürlich für die Wirtschaft eine negative Auswirkung hat.
Wie hat der Ölpreis reagiert heute?
Heute sind wir mit dem Brent, also mit der europäischen Sorte, bei rund 110. Dann ist um Mittagszeit eine Meldung gekommen mit den Scharmützeln zwischen den Iran und den USA, wo die Amerikaner dementiert, dass ihre Schiffe von iranischen Einheiten sagen, beschossen worden. Der Ölpreis ist dann von 110 auf 114, hat sich jetzt wieder beruhigt, ist irgendwie dann auf 111. Also erhöht. Sicher sieht man die Nervosität und auch das neue Vorhaben von den Amerikanern, dass sie jetzt beweisen, dass sie die Strasse von Hormuz physisch kontrollieren, indem sie eben versuchen, mit einer Eskortierung die Schiffe durchzuschleusen. Das ist das Vorhaben, das Trump deklariert hat, dass er jetzt will durchsetzen, dass die befreundeten Schiffe sozusagen können die Strasse von Hormuz verlassen.
Hochheikle Mission, das ist genau. Klar. Haben Sie Sofortmaßnahmen getroffen an den Aktienmärkten? Haben Sie was haben Sie gemacht?
Eigentlich ist das ja schon länger das Thema. Beide Seiten behaupten ja, sie haben die Hoheit, also sie bestimmen, wer darf durchfahren und wer nicht. Also wer hat die tatsächliche materielle, physische Kontrolle über die Meeresenge? Die Iraner behaupten es, die Amerikaner behaupten es. Die Amerikaner haben jetzt natürlich die Kontrolle in dem Sinn verhindert, indem sie auch den iranischen Schiff Passiermöglichkeit verneinen. Jetzt haben wir eine komplette Blockade. Da gibt es ja das Ziel, dass die Iraner ihre produzierten Ölmengen nicht mehr lagern können. Und dann müssen die ihre Produktionsanlagen stilllegen, weil sie können das Öl, das raussprudelt, schlichtweg nicht mehr auffangen. Man streitet sich aber bei den Experten ein bisschen darüber, wie lange geht es noch, bis die Iraner eigentlich ihre Produktion runterfahren müssen. Und offenbar, wenn man so ein Bohrloch muss stilllegen, dann füllt sich dann das Ganze mit Wasser. Es hat also quasi auch negative Folgen, die langwieriger sind. Und das dürfte durchaus für die Iraner ein Problem sein. Also wir sind nach wie vor am Testen, wer hat den längeren Atem. Sind es die Amerikaner oder sind es die Iraner?
Aber wenn man jetzt das anschaut, wirklich kann man davon ausgehen, dass die Ölpreise eher hoch bleiben.
Im Moment schon.
Das heißt,
gleichzeitig werden aber so Verhandlungsdeadlines bis Ende Monat vereinbart oder man versucht.
Okay. Aber Sie haben ein bisschen Geld verdient mit dem Öl. Haben Sie ja in den letzten paar Sendungen auch erzählt. Ist das wieder eine Option?
Also nicht direkt mit dem Öl. Also wir haben jetzt keine Positionen in Öl-Futures, wo wir direkt in physische oder Terminkontrakte investieren. Wir haben einfach einen Rohstofffonds, wo in verschiedene Rohstoffe investiert, auch in Industriemetall. Und dort hat man einen Kursanstieg gesehen, aber das ist eine strategische Position. Also wir mischen immer bei Vermögensverwaltungsstrategie rund 5% Rohstoff bei. Das ist aber ziemlich diversifiziert. Und der hat positiv natürlich reagiert.
Ist ein bisschen makaber, das zu sagen, aber in diesem Jahr kann man mit dem Geld verdienen.
Ja, Geld verdienen, es ist nicht unbedingt jetzt sozusagen eine sehr fokussierte Wahl, dass man sagt, jetzt investieren wir in Rohstoff, weil jetzt die Krise herrscht, sondern Rohstoffanlagen können zu einer diversifizierten Strategie gehören. Und bei uns tun sie das. Ja. So wie Gold. Jetzt auch nicht unbedingt profitabel war aufgrund von dieser Krise. Im Gegenteil, hat sogar die Gewinne von Anfang Jahr durch die Krise sogar ein bisschen wieder zurückgegeben, aber nicht so stark. Es geht mehr darum, was gehört in eine global diversifizierte Anlagestrategie über verschiedene Anlageklassen. Und da sagen wir halt, eine 5% Beimischung in Rohstoff macht für uns risikoadjustiert Sinn. Und jetzt ist halt das Szenario, wo eben die Diversifikation sinnhaft wird. Aber es ist nicht jetzt eine spekulative Geschichte, wo wir jetzt im Januar gesagt haben, ja, da droht ein Krieg, jetzt kaufen wir Rohstoff. Okay. Es ist quasi immer in der Mischung mit dabei.
Sie haben ja wieder ein Newsletter geschrieben, machen Sie einmal in der Woche, zu finden auf bkb.ch. Da ist diesmal recht ausführlich geworden. Ich würde gerne einen Aspekt rausnehmen. Sie schreiben, es kam neu eine chinesische Dimension in die ganze Geschichte dazu, wenn es um den Iran geht. Wie meinen Sie das genau?
Ja, es ist darum gegangen, dass die chinesische Regierung hat jetzt die Unternehmen in China angewiesen, die amerikanischen Sanktionen zu ignorieren. Und das ist ein neuer Schritt, weil früher haben sie das den Unternehmen freigestellt. Oder, weil Unternehmen würden natürlich dann individuell befürchten, dass wenn sie die amerikanischen Sanktionsanweisungen ignorieren, dass sie dann wiederum im Amerika-Geschäft von den Amerikanern sanktioniert werden. Oder? Und, ja. Und die Regierung hat nicht so einen eindeutigen Standpunkt eingenommen. Es ist also nicht auf Konfrontationskurs gegangen mit dem Versuch, Sanktionen über den Iran. Also es sind Sanktionen für den Iran, die bewirken sollen, dass chinesische Unternehmen im Geschäft mit dem Iran Sanktionen müssen umsetzen. Und jetzt hat China sich explizit geweigert, das zu machen. Und das kann man jetzt als Stärke oder Mut von China oder Herausforderung von China deuten, aber natürlich auch als Schwäche von den Amerikanern.
Das wollte ich gerade sagen.
Weil die Chinesen merken, dass die Amerikaner natürlich eine schlechte Position haben in deren Auseinandersetzung oder eine zunehmend schlechte Position haben. Und somit sagen sie sich, jetzt tun wir die Amerikaner hier nochmal ein bisschen herausfordern und ihnen einfach aufzeigen, dass sie halt einfach die Regeln nicht können, aufgeben oder sie können die Regeln nicht bestimmen.
Was hat das für einen Einfluss in Ihrer Strategie, in der Beurteilung, wie sich die Märkte entwickeln?
Es ist nochmal eine gewisse Risikodimension mehr. Die Amerikaner werden sich vermutlich aber hüten, jetzt massive Strafmaßnahmen gegen chinesische Unternehmen auszusprechen, weil sie ja wiederum negative wirtschaftliche Konsequenzen aus dieser Iran-Kriegsauseinandersetzung bringt. Also ich würde sagen, dass China darauf spekuliert, dass die Amerikaner das eben duldet. Dass sie können sagen, nein, wir ignorieren eure Sanktionen, die chinesischen Unternehmen sollen die nicht umsetzen und dann schauen wir mal, was passiert.
Aber es ist schon alles in Richtung momentan, dass es für die Amerikaner schlecht rauskommt in einem ganzen laufenden Konflikt.
Dass der Krieg keine gute Idee war, wissen wir schon seit Wochen. Oder? Weil sie haben mit den militärischen Mitteln ihre Ziele nicht erreichen.
Gut, das müssen wir nicht so genau. Also, was in Iran alles zerstört worden ist, wo vielleicht zuvor...
Ja, aber die Iraner kontrollieren den persischen Golf, also die Straße von Hormuz, die kontrollieren sie zumindest mit. Okay. Die Amerikaner können nicht einfach bestimmen, was dort läuft. Sie würden das gerne auf die Idee jetzt, die Durchfahrt zu erzwingen. Mit amerikanischen militärischen Mitteln ist eine Idee, aber es ist natürlich auch gefährlich, weil wenn das wiederum in zwei Wochen ein Fiasko ist, dann was ist denn die nächste Option? Dann bleibt höchstens noch eine erneute militärische Eskalation, aber die scheint man ja nicht zu wählen, sonst hat man den Weg ja schon lange gesucht. Also es ist sehr, sehr verfahren. Und das Problem wird ja sein, was ist ein Deal, den die Amerikaner als annehmbar...
Als Gesichtswahren.
Genau.
An diesem Punkt stimmt,
genau. Oder? Die Iraner haben ja jetzt einen Vorschlag offenbar unterbreitet. Der Trump ist brieft worden am Wochenende zu dem iranischen Vorschlag. Er hat sich skeptisch, negativ geäussert. Sei vermutlich nicht annehmbar. Und der Trump hat sich sehr exponiert, indem er gesagt hat, der Obama hätte den schlechtesten Deal von der Menschheitsgeschichte abgeschlossen mit den Iranern, oder? Mhm. Jetzt werden wir ja sehen, wie toll sein Deal wird. Und er kriegt wahrscheinlich nicht ohne weiteres eine Vereinbarung, die Obama angebracht hat. Oder? Es hat immerhin Inspektionen gegeben auf iranischem Boden. Es hat zwar Sunset Clauses gehabt. Der Trump hat sich lustig gemacht über die Sunset Clauses. Das heisst, all die Bestimmungen sind nur auf einen limitierten Zeithorizont von 10 Jahren gewesen oder so. Und nachher sind die vertraglichen Bestimmungen wieder gegenstandslos gewesen. Man muss auch sehen, das amerikanische Parlament, der Kongress hat den Vertrag, den die Amerikaner mit dem Iran abgeschlossen haben, nie ratifiziert. Da sagt der Iran zu Recht, mit euch kann man ja keine Verträge abschliessen.
Das habe ich nicht gewusst.
Ein Präsident geht, der nächste Präsident kommt und dann gilt nicht mehr.
Okay.
Also da sehen wir einfach die Schwierigkeit, oder? Dass der Trump jetzt in dieser Situation eine Vereinbarung kann erzwingen oder verhandeln, was auch immer, wo er kann behaupten, das Ganze seit Anfang März hat jetzt irgendwie für die Amerikaner unter dem Strich neben den wahnsinnigen Kosten von dieser Operation, darf ich mich auch nicht vergessen, irgendetwas braucht. Und da kommt er auch zunehmend unter Druck.
Gut. Gegen den Schluss von der Sendung bleiben wir noch ein bisschen bei den Makrodaten oder bei den grossen Fragen, auch was jetzt das Börsenumfeld anbelangt. Wir haben jetzt Inflation in Amerika wie auch in Europa. Was ist Ihre Prognose? Was machen jetzt die Notenbanken? Da vielleicht noch eine kurze Einschätzung von Ihrer Seite. Es gibt ja ein Dilemma, das Sie beschreiben
müssen. Ja, also in der vergangenen Woche am Mittwoch die FED, die US-Notenbank, der Entscheid am 29. April und am Donnerstag, am 30. April, dann die Europäische Zentralbank. Und beide haben ja die Leitzinsen unverändert lassen. Also keine Massnahmen im Moment. Der Ausblick ist aber ziemlich verschieden. Bei den Europäern signalisiert man, dass man gewillt ist, die höhere Inflation mit höheren Zinsen zu bekämpfen. Auch wenn es natürlich eine Stagflationssituation ist.
Also, da würde ich sagen, das ist ja ganz gefährlich. Also Stagflation bedeutet hohe Inflation, aber die Wirtschaft wächst nicht, oder?
Ja. Im Moment haben wir 3% Inflation und schon seit längerem. Wir haben nach der Covid-Pandemie auch einen Inflationsschub gehabt. Und mit 3% Inflation crashen sie jeden 20-30-jährige Rentenplan, oder? Da geht das ganze Vorsorgesystem zusammen. Also 3% Inflation mag ja nicht so dramatisch stöhnen. Aber,
nein, aber es ist...
Aber wenn Sie über ein Jahrzehnt 3% Inflation haben, dann ist ein Drittel von der Kaufkraft weg.
Ja.
Oder? Und das darf man... Also die Kosten von der Inflation für Vorsorgesystem, für Vermögen, für Staatsausgaben sind gewaltig, oder? Also es ist... 3% Inflation ist schlichtweg keine seriöse Geldpolitik. Und dann ist eben die Frage, was schützt man? Schützt man die Kaufkraft von der Bevölkerung?
Ja.
Oder nimmt man leicht tieferes Wirtschaftswachstum in Kauf? Also es ist eine schwierige Gratwanderung, oder? Aber man kann nicht einfach die Inflation ignorieren und nicht anerkennen, dass mittelfristig ein riesiges Problem ist. Oder?
Dann schauen wir nochmal, was machen die Amerikaner? Was machen die Europäer?
Bei den Amerikanern kommt ja noch quasi pikanterweise noch ins Spiel, dass der neue Notenbankchef jetzt seit Mai am Ruder ist, der Kevin Warsh. Und er hat ja offenbar sich als Einziger im Gremium für Zinssenkungen ausgesprochen.
Trump findet, oder?
Also das Gremium in den USA ist im Gegensatz zu der Europäischen Zentralbank sehr polarisiert. Also es gibt das ganze Spektrum von den Meinungen. Und ich glaube, dass in Amerika keine Zinserhöhungen kommen, aber dass es auch keine Zinssenkungen gibt im Moment. Also mir erscheint das Szenario. Und in der Eurozone, wenn man keine Lösung findet für das Energieproblem, ist durchaus vorstellbar, dass man mit einem Zinsschritt signalisiert, dass Preisstabilität eben doch eine hohe Bedeutung hat für die Währung. Und das ist, würde ich sagen, in einer orthodoxen geldtheoretischen Sicht ist das auch gescheit.
Also Zinsschritt heisst was genau?
Teilzinserhöhung. Um 40% im Juni vielleicht. Ja.
Okay.
Einfach als Massnahme, um halt signalisieren, dass man die Inflation nicht einfach hinnimmt. Es hat dann für die Währung Auswirkungen, oder? Man schwächt dann auch die Währung und das hat wiederum inflationäre Wirkung, etc. etc. Also das Ganze ist unangenehm. Also es ist ein Dilemma. Also man will ja die Wirtschaft eigentlich stimulieren, aber bei so hoher Inflation bleibt dann fast nichts anderes übrig. Und das letzte Mal geht es um Interessenskonflikt, also am stärksten zwischen Rente, Vermögen, Kaufkraft und wirtschaftliche Interessen, Konjunktur. Also ist ein schwieriges Dilemma. Aber da hat eigentlich die ökonomische Forschung und die geldtheoretische Auseinandersetzung schon eher die Antwort, man muss die Inflation bekämpfen, weil, wenn man nichts macht, facht man es noch an. Und die Inflation, die dann 3 und 4 und über 4% erreicht, die wieder runterbringen, ist dann sehr, sehr teuer ökonomisch.
Okay. Herr Merino, die Zeit läuft uns davon. Wir könnten mit Ihnen, es ist immer so spannend, stundenlang könnte ich da mit Ihnen reden. Ich würde gerne eine Frage noch stellen.
Gerne.
Grosser Leitartikel, NZZ am Samstag, vom Wirtschaftsjournalist Peter Fischer, sehr bekannter Journalist, der sagt, wir machen uns etwas vor. Die Börsenstände, die können nicht stimmen, die sind 20% hoch. Man ist sich hier in einer Disney-Welt, bildet man sich ein, dass alles in Ordnung ist. Dabei haben wir Hormus, hohe Staatsverschuldungen, keine Lösungen. Es ist alles unklar, wie es weitergeht. Und er sagt, eine Korrektur von 20% wäre eigentlich das Einzige, was richtig wäre. Nicht, dass er sich das wünscht, aber einfach, dass das eigentlich der Realitätscheck wäre. Wenn die NZZ auf der Frontseite bei der wichtigsten Ausgabe aus meiner Sicht am Samstag das so prominent schreibt, dann ist das auf dem Radar von vielen Leuten drauf. Was ist Ihre Meinung dazu? Hat er recht?
Das werden wir wissen. Ich finde es halt immer schwierig, so Punktprognosen auf Monate auszusagen, sind wir jetzt in einer... Also wir haben sicher...
Er ist sehr sicher, dass die Korrektur kommt. Es ist nur,
Also da wär einfach nicht in der Lage, mir darüber so sicher zu sein. Oder? Vor allem ist ja ein Unterschied, wenn man einfach eine Prognose macht und sagt, die Welt geht unter oder es gibt einen Crash von 20% und auf der anderen Seite verwaltet man Kundenvermögen. Also man ist ja dann auch verantwortlich, wenn man falsch liegt. Also
Wirtschaftsredakteur verantwortet, keine Kundenvermögen.
Ja, ich sage einfach, wenn man schaut, was Portfolio-Manager und Vermögensverwalter in der Schweiz machen, würde ich sagen, sind wir von der Anlagetaktik her eher in einem neutralen Bereich. Oder? Also wir sind jetzt wahrscheinlich, gibt wenige Häuser, die jetzt wahrscheinlich massiv untergewichtet sind. Es wäre ja jetzt zumindest in den letzten zwei Monaten gerade das Falsche gewesen.
Ja, aber das sagt er auch. Das ist
und, ja.
Aber das kann aber, eigentlich gar nicht sein. Alles Bekannte.
Man sieht aber auch in den harten Konjunkturdaten, oder? Läuft es halt nicht so schlecht. Die Unternehmensgewinne, wir haben jetzt gerade einige Gewinnüberraschungen gehabt, also es läuft super. Und die Finanzmärkte schauen halt eher kurzfristig auf die nächste Quartalsgewinnsaison, auf Wachstumsindikatoren, Inflationsindikatoren, Zinsen. Man erkennt jetzt eigentlich eine US-Notenbank, die eher gewillt ist, Inflation ein Stück weit mehr zu tolerieren als auch schon. Das ist ja so ein bisschen ein Signal, oder? Und das ist für die Aktienmärkte gut. Inflation ist für Aktien eher gut. Die Unternehmer können die Inflation weitergeben. Man hat es ja gesehen jetzt nach der Pandemie. Also wir haben in der Schweiz auch ein Inflationsniveau von 3% und mehr erreicht. Und die Unternehmen haben die Preise einfach weitergegeben. Oder? Also am Schluss. Ich sage einfach, die Konjunktursituation ist eigentlich trotz dem Energieschock überraschend gut. Also man sieht jetzt nicht dramatische Spuren in den Wachstumserwartungen, in den Unternehmenszahlen. Natürlich, mit jeder Woche, die vergeht, steigt die Sorge. Und klar, manchmal sind so Korrekturen an den Aktienmärkten, also Stimmungsumschwünge, können relativ schnell passieren, oder? Also ich habe durchaus Sympathie für die Besorgnis, haben jetzt aber in unserem eigenen Anlageausschuss nicht beschlossen, uns so zu positionieren, als wäre es jetzt sicher, dass wir in sind wir nicht positioniert, oder? Im Gegenteil. Aber
Sie halten an der Strategie fest.
Genau. Ich schließe nicht aus, dass wenn jetzt der amerikanische Aktienmarkt ist auf neue Rekord stellt, oder?
Ja. Aber es muss nur einmal Nvidia die Quartalszahlen nicht erfüllen.
Ja.
Und dann stemmen.
Ja. Wie heisst es? Returns are obtained by climbing a wall of worry. Oder? Das heisst, Aktienrenditen sind eine Risikoprämie und die erwirtschaftet man, indem man sich wahnsinnig viel Sorgen machen muss um die nächsten Monate und Quartale. Aber wenn man natürlich bei jedem Warnzeichen das Portfolio massiv umschichtet, oder, dann kommt man anlagetechnisch kaum auf einen guten Zweig. Ja. Also, es ist eine Risikoprämie. Das heisst, man kriegt eine Prämie für das Aushalten von Risiken. Und jetzt sind wir halt in einer Phase, wo man Risiken aushalten muss. Es gibt Korrekturrisiken, das würde ich nicht verneinen. Ich würde auch sagen, dass wir in der Lage, also dass wir durchaus in die Situation kommen könnten, wenn wir jetzt nochmal einen gewissen Anstieg haben von den Bewertungen. Bewertungen sind auch gewinnbedingt wieder tiefer. Also, wir haben mehrere Punkte im Preis-Earnings vom S&P 500 tiefer, als wir auch schon hatten, oder? Ich finde es halt immer interessant, dass die Rufe nach Korrektur und jetzt muss man aussteigen, dann kommen, wenn gleichzeitig noch Ereignisse passieren. Wenn einfach stillschweigend bei guten Märkten ohne besondere Ereignisse Bewertungen hohe Werte erreichen, wie zum Beispiel 2018, da sind wir höher gewesen als jetzt in der Bewertung, sind meistens keine so Warnrufe. Es ist immer nur dann, wenn gleichzeitig so Störfaktoren...
Ja, genau.
Aber ich sage jetzt mal, wir wären jetzt nicht so gut positioniert, wenn die Korrektur käme. Also dann müsste ein bisschen Asche auf mein Haupt streuen. Muss ich jetzt.
Da gibt es dann ein spannendes Interview.
Ex ante muss ich das quasi sagen. Okay. Aber wir sind gleich mehrheitlich in unserem Anlageausschuss nicht gewillt, uns für eine Korrektur zu positionieren. Es ist auch sehr schwierig, oder, das Fenster dann zu verwischen. Weil nachher the price of missing out, oder? Also, ja. Wenn ich jetzt 2 Jahre untergewichtet bin und es dann passiert nicht, dann sind die Kosten, die Opportunitätskosten, falsch zu liegen, mit so negativ zu haben, die sind extrem hoch, oder?
Gut, Herr Merino, ganz herzlichen Dank, für Ihre Einschätzungen.
Merci. Sehr sicher, danke.
Das war es gesehen von Prime Invest. Die Sendung haben wir aufgezeichnet am Montag. Ausgestrahlt wird sie dann am Dienstag am Vormittag. Die Sendung, die könnt ihr schauen auf primenews.ch. Es gibt sie auf YouTube und es gibt sie auch als Podcast auf Apple Podcast oder Spotify. Wir dann die einmal in der Woche aufzeichnen. Sehr oft oder eigentlich immer mit Sandro Merino, im Anlagechef von der BKB, wo wir aus einer lokalen Sicht schauen, was in dieser Welt läuft. Und es läuft ja nicht zu wenig. Ich wünsche allen weiterhin eine gute Woche. Alle miteinander.
Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank, Ihre Bank von Basel für Basel.